Ho, 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 eine neue Folge Green Deal, der Podcast von Euranet Plus und das natürlich auch an Weihnachten. Ich bin Dagmar Selle und wenn wir schon am ersten Weihnachtstag mit einer neuen Folge rausgehen, dann wird's auch weihnachtlich. Guckt mal schräg vom Sofa rüber, ja, vielleicht könnt ihr von da euren Weihnachtsbaum sehen, denn im Prinzip geht es um den, beziehungsweise den Ort, wo er gewachsen ist, den Wald. Ein ganz wichtiger Faktor bei den Klimaschutzplänen der EU-Kommission. Denn ein klimaneutrales Europa bis 2050 kann nur mit einem gesunden Wald funktionieren. Aber wie gut geht es unseren Wäldern und was können wir, aber auch die Politik auf europäischer Ebene machen, um ihn zu schützen und den Wald zu stärken? In der EU ist fast die Hälfte der Landfläche Wald. Darunter auch noch echte Urwälder, vor allem in Rumänien. Urwälder sind ja Wälder, die sich völlig unberührt von uns Menschen entwickeln konnten, noch nie bewirtschaftet wurden und damit sind die natürlich ein unglaublicher Rückzugsort von Tier- und Pflanzenarten, also ein wahrer Schatz, den wir da in Europa haben. Das klingt jetzt erstmal richtig gut. Schließlich ist der Wald quasi unser Puffer im Klimasystem. Er gleicht in der EU etwa 10% von dem aus, was wir da an Treibhausgasen so in die Luft blasen. Aber es gibt da schon echte Probleme. Heiße und trockene Sommer, der Borkenkäfer, schwere Stürme und auch die Wald- und Forstwirtschaft läuft nicht überall in der EU so, dass wir da wirklich von nachhaltig sprechen können. Heißt, da wird viel mehr Wald gerodet und leider auch sehr alter und damit besonders wertvoller Wald, als wieder neu angepflanzt wird. Für den Klimaschutz will die EU-Kommission deshalb unbedingt eine nachhaltige Wald- und Forstwirtschaft, und zwar überall. Das ist in Schweden gerade großes Thema. Das hat mir Gerhard Niebel erzählt. Er ist Forstmeister in Gagnef. Das ist so die südliche Mitte von Schweden.
Es sind sehr große Diskussionen über, wie viel Wald man schützen soll. 57% von unser Land besteht ja aus Wald. Waldprodukte sind also größte Nettoexporteur. Es sind wohl ungefähr 100.000 Leute von Waldindustrie beschäftigt. Man muss ja da, wenn man entholzt hat, da muss man wieder neue Pflanzen reinsetzen. Man darf also nicht mehr Holz hacken, als was der Wald jährlich produziert. 80-90% von dem Zuwachs wird abgeholzt. Leute sind bewusst über, wie wertvoll der schwedische Wald ist.
Da geht es natürlich um Holz als Brennstoff, aber auch als Rohstoff. 2021, also nächstes Jahr, will die EU-Kommission eine neue Waldstrategie vorlegen. Zu der sagte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner vorab, es sind unsere Forstwirte und Waldbesitzer, die den Erhalt und den klimaangepassten Umbau des Waldes gestalten müssen. Wir brauchen eine kluge Balance zwischen Klimaschutz, Biodiversität und Wirtschaftlichkeit. Ja, die Wirtschaft ist sich ihrer Rolle da auch sehr bewusst. Verbände in Deutschland und Österreich zum Beispiel fordern deshalb auch, dass ihre Leistungen und Potenziale noch stärker in den Green Deal einbezogen werden. Steffen Rathke ist Präsident des Deutschen Holzwirtschaftsrates und auch mit ihm habe ich für diese Folge gesprochen.
CO2 speichern, das ist der eine Segen von Holz. Der andere Segen ist, CO2 zu vermeiden. Bäume müssen nicht wie Zement oder Stahl mit viel CO2 produziert werden, sondern wachsen auf natürliche Weise nach. Das Holz kann dann zum Bauen oder für Möbel verwendet werden, ohne neues CO2 zu produzieren. Denn alleine die Zementherstellung verursacht zum Beispiel 8% der weltweiten Klimagase. Durch die Verwendung von Holz anstelle von fossilen Energieträgern können also weitere immense Emissionen eingespart werden. Dieser Effekt ist auf unbeschränkte Zeit möglich.
Deutschland, Schweden, Finnland, Polen, das sind so die größten Rund-, Furnier- und Faserholzproduzenten in der EU. Beim Brennholz spielt Frankreichs Wirtschaft dazu noch eine große Rolle. Aber ich frage mich, was sagen Umwelt- und Naturschützer dazu? Wie sehen Sie die Rolle des Waldes im Green Deal? Wie gut schützt die EU den Wald und wie geht es dem Wald bei uns wirklich? Zeit für meine Expertin in dieser Folge, Susanne Winter vom WWF Deutschland. Susanne Winter hat Forstwirtschaft studiert und ist beim WWF Programmleiterin Wald. Dann begrüße ich jetzt erstmal Susanne Winter vom WWF. Hallo.
Ja, hallo.
Frau Winter, wie geht es dem Wald in Europa? Wie hat sich die Lage so entwickelt in den letzten Jahren und Jahrzehnten?
Ja, die Waldfläche wird mehr. Die Primärwälder Also diese ganz natürlichen Wälder nehmen allerdings in Europa ab. Man kann sagen, das ist gut, dass in Europa die Waldfläche ansteigt. Aber der Großteil der Wälder wird ja intensiv bewirtschaftet mit zum Teil auch sehr negativen Auswirkungen auf das Waldökosystem. Vielleicht erstmal ein bisschen Zahlen. Also die Waldfläche beträgt in Europa etwa 1 Milliarde Hektar. Das kann man sich ja relativ schwer vorstellen, weil viele wissen auch nicht, was ein Hektar ist. Ein Hektar sind 100 mal 100 Meter. Also 1 Milliarde mal 100 mal 100 Meter. Diese Werte, die kommen von der FAO. Die FAO, das ist die Food and Agriculture Organization. Und die rechnet aber komischerweise den gesamten Wald der Russischen Föderation, also von Russland, mit ein bei dem Wald in Europa. Wenn man jetzt Russland rausnimmt, dann haben wir plötzlich nur noch 200 Millionen Hektar. Also nicht 1 Milliarde, sondern 1/5 davon in Europa. Aber ganz entscheidend ist natürlich nicht nur diese Waldfläche, sondern eben die Qualität des Waldes. Also die neu geschaffenen Wälder werden fast immer intensiv bewirtschaftet und sind natürlich auch erstmal junge Wälder im Vergleich zu der hohen Qualität von alten Wäldern. Insgesamt für Europa, habe ich nochmal geguckt, sind es ungefähr nur 4% des gesamten Waldes, die sogleich ungleichaltrig sind, die artenreich sind, die eben so diese typische Mischwälder darstellen, die für Europa an vielen Stellen eben auch natürlich sind. Und die Urwälder, also die sehr wenig beeinflussten Wälder, mit ihrem sehr, sehr hohen Biodiversitätsreichtum sind natürlich noch mal seltener.
Diese Urwälder gibt es ja vor allem in Rumänien noch großflächig. Gut, Urwald verbinden wir ja sonst eher mit so ganz anderen Ländern, auch außerhalb Europas. Ich war da so ein bisschen erstaunt. Oh, Urwald in Rumänien. Welche Rolle spielen denn diese alten Wälder für uns?
Diese Urwälder, die haben wir zu ungefähr 99% in Europa schon verloren. Und diese Wälder sind unser Naturerbe und sind eigentlich der einzige Blick wirklich in unsere Vergangenheit. Wenn ich das vergleichen darf, wir lernen in der Schule Geschichte und eigentlich sollten wir genauso diese Geschichte der Natur von Europa anhand von solchen Urwäldern lernen. Und was machen eigentlich die ganzen Arten in Europa, wenn wir uns nicht einmischen? Und unsere menschliche Kultur basiert ja auf der Natur und dem Funktionieren dieser Ökosysteme. Und die Ökosysteme kriegen aber gerade ein Problem.
Woran verlieren wir denn die Urwälder und die älteren Wälder? Ist es der Klimawandel? Gibt es da noch andere Einflüsse vom Menschen?
Da gibt es verschiedene Gründe. Also erstmal ist es natürlich die Bewirtschaftung. Also es gibt einfach Länder, die Urwälder in die Bewirtschaftung nehmen. Unsere Urwälder leiden aber auch daran, an der Stickstoffbelastung. Die Stickstoffbelastung ist in Europa ja unglaublich hoch und letztendlich ist es so, dass wir der Klimawandel immer mehr natürlich auch Einfluss nimmt, da wir ja die Waldlandschaften insgesamt sehr stark verändert haben und die Thermoregulierung von Wäldern immer schwächer wird. Durch die Nutzung, durch die starke Nutzung, wie aber auch durch einfach die Austrocknung der Gesamtlandschaft.
Na, man sieht das ja zum Teil schon ganz deutlich. Diese trockenen, dürren Sommer, die haben hier in Deutschland zum Beispiel ganz sichtbare Folgen. Wer zum Beispiel jetzt mal im Harz war, ich habe mich sehr erschrocken. Braun und kahl sieht das da aus. Der Borkenkäfer ist ein Riesenproblem. Inwiefern können wir denn an diesen Stellen durch neue Pflanzen und Baumarten dem Wald helfen? Oder sind wir da machtlos? Wir haben es kaputt gemacht und müssen jetzt warten, dass die Natur sich selbst heilt.
Beides. Also die Grundlage für alle Maßnahmen, die wir machen, sollte erstmal ein vernünftiges Wildmanagement sein. Also wir haben sehr häufig zu viele Wildtiere und das verhindert ganz häufig den Aufbau neu gut angepasster Wälder. Das Zweite ist, dass die Bestände, die richtig abgestorben erscheinen, sind es dann häufig doch nicht ganz. Also der obere Bestand, die alten Bäume, die sind sehr häufig dann ja wirklich abgestorben. Aber man sollte noch mal ganz genau unten gucken, ob es dort Naturverjüngung auf den Flächen gibt. Also erst genau gucken, damit das geschädigte Waldökosystem durch die Maßnahmen, die wir dann vielleicht machen, nicht noch mehr geschädigt werden. Also ganz wichtig ist, dass wir die Bestände nicht einfach ganz aufräumen oder noch den Boden bearbeiten. Wobei wir helfen können, ist auf jeden Fall diesen Übergang zu heimischen Laubbäumen, Laubwäldern zu schaffen. Das heißt, wenn jetzt viele Fichten abgestorben sind, kann man durch das Pflanzen von heimischen Laubbäumen dem Ökosystem so Initiale setzen. Es muss uns klar sein, ist es glaube ich auch, dass solche Pflanzungen sind ja am Anfang immer kohlenstoffarm, biodiversitätsarm, haben eben eine geringe Thermoregulation und können natürlich über Jahrzehnte den Wald, den wir vorher verloren haben, nicht ersetzen.
In welchen Ländern der EU geht es dem Wald denn am besten?
Das hängt ein bisschen von der Blickrichtung ab. Vielleicht können wir nochmal zurück zu der Fläche. Also die größten Waldflächen finden wir in Schweden, in Finnland, aber auch Spanien, Frankreich, Norwegen, Deutschland. Also in diesen Ländern, wo schon viel Waldfläche da ist, haben wir natürlich ein großes Potenzial, den Wald auch gut zu bewirtschaften und zu schützen. Es gibt Länder, wo besonders viel Wald dazugekommen ist. Das ist vor allen Dingen Spanien. Aber auch Frankreich und Italien haben Wald gemehrt. In Deutschland ist die Waldfläche ungefähr gleich geblieben. Aber Portugal zum Beispiel hat Wald verloren. Und zwar in Größenordnung, also etwa 250.000 Hektar. Das ist doch so viel, dass die jetzt durchaus auch gucken, dass sie mehr Wälder wieder neu schaffen. Man findet aber auch in ganz vielen verschiedenen Ländern unglaublich gute Beispiele, wie mit dem Wald sehr schonend umgegangen wird, wie die Ökosysteme berücksichtigt werden. Und das sind eigentlich so die Best Practices, von denen wir, glaube ich, großflächig viel lernen können.
Welche Länder sind das, die so gute Beispiele in Europa haben?
Ich möchte erstmal mit dem Schutz der Wälder vielleicht noch kurz ansetzen, weil das sind ja die wertvollsten Wälder, die wir überhaupt haben. Es gibt eine Untersuchung von Sabatini und Kollegen, die ist 2018 rausgekommen und die haben zusammengestellt, wo sind denn in Europa überhaupt noch Primärwälder? Und die haben aufgezeigt, dass die meisten natürlichen Wälder es noch in Finnland gibt und in den Karpaten, insbesondere in Rumänien und dann außerhalb der EU in der Ukraine. Die Frage ist, wer kann diese Primärwälder, die wir noch haben in Europa, eigentlich am besten schützen? Und auch da zeigt diese Studie auf, dass die sehr umfänglich und sehr strikt, vor allen Dingen in Spanien, in Finnland, in Litauen, Bulgarien, Ungarn, auch der Schweiz, wenn sie nicht zur EU gehört, aber ja doch zu Europa, hier tatsächlich versucht wird, diese Wälder sehr strikt zu schützen. Und ich würde mal sagen, das ist erstmal jetzt für die EU und Europa der wichtigste Ansatz.
Wird der Wald vor allem da gut geschützt, wo er wirtschaftlich eine große Rolle spielt? Weil wenn wir mal nach Skandinavien gucken, da ist Holzwirtschaft ja schon ein wichtiger Punkt.
Ja, so pauschal kann man das nicht sagen. Also in Schweden gibt es ja eine sehr große Intensivierung der Forstwirtschaft und da gibt es auch noch viel Luft nach oben hinsichtlich des Schutzes. Das sind immer ganz unterschiedliche Facetten. Also manche Länder gehen zum Beispiel sehr sorgfältig mit dem Wald in Natura 2000 Gebieten um. Also Natura 2000 ist ja das EU-weite Schutzgebietsnetz aus Vogelschutzgebieten und Fauna-Flora-Habitat-Gebieten, also den FFH-Gebieten. Und hier, ich war mal in Italien unterwegs, kann man sehen, dass in Italien diese Wälder wirklich hervorragend erhalten werden. In anderen Ländern ist das wieder ganz anders. Also zum Beispiel in Polen mit dem Nationalpark Białowieża, da gab es ja große Probleme, dass eben jetzt auch im Nationalpark in Natura 2000 Gebieten Holz eingeschlagen werden soll. In Rumänien werden ja auch die Wälder sehr intensiv bewirtschaftet. Dort gibt es ja auch noch Probleme mit illegalen Holzeinschlägen. Dort gibt es noch Urwälder, aber deren Schutz ist auch noch nicht sehr hoch gefahren.
Die Forstwirtschaft spielt aber schon eine Rolle. Also die EU-Kommission hat das ja aber auch bei ihren Klimaschutzplänen, dem Green Deal, im Blick. Sie sagen, der Wald spielt eine große Rolle beim Kampf gegen den Klimawandel, aber eben nur, wenn er gesund und nachhaltig bewirtschaftet wird. Was können wir uns unter gesund und nachhaltig da vorstellen?
Ja, erstmal zum Green Deal. Wenn wir mehr Wald haben oder eben deutlich weniger Holz nutzen, dann wird eben mehr Kohlenstoff gebunden und damit schaffen wir es, die Reduktionsziele des Pariser Klimaabkommens besser zu erreichen. Das geht aber tatsächlich nur so lange gut, wie der Wald eben lebt, wächst und damit eben auch gut gedeiht. Gerade in Deutschland wandelt sich der Wald gerade von einer Senke zu einer Kohlenstoffquelle. Da kann man vielleicht sagen, ist genau der Punkt. Der Wald, wenn er so geschädigt wird durch äußere Einwirkungen, dann kann er diese Rolle beim Kampf gegen den Klimawandel nicht mehr gewährleisten.
Die EU hat deshalb ja für nächstes Jahr eine neue Waldstrategie angekündigt mit neuen Standards für alle Mitgliedstaaten. Was erwarten Sie da, beziehungsweise was muss da aus Ihrer Sicht passieren?
Also die EU-Waldstrategie sollte unbedingt aufpassen, die Nutzung von Holzbiomasse für Energieerzeugung nicht als klimaneutral darzustellen. Also die Energieerzeugung durch Holz wird eben auch nicht dadurch klimaneutral, wenn wir das in der EU so festlegen. Es gibt ja neben der EU-Waldstrategie auch noch die sogenannte EU-Taxonomie. Das ist eine Liste von Maßnahmen, die als klimaneutral gelten. Und auch hier wird versucht, die Holznutzung als klimaneutral in diese Liste aufzunehmen. Und das sollte auf keinen Fall passieren, weil wir aus vielen Untersuchungen wissen, dass das eben nicht der Fall ist.
Heißt also Heizen mit Holz, Holz als Baumaterial im großen Stil, das ist nicht das, was Sie als gut erachten?
Den ersten Teil nicht. Also die thermische Nutzung von Holz für Energiegewinnung auf keinen Fall, weil sie eben, wie gesagt, nicht klimaneutral ist. Das Bauen mit Holz ist natürlich sehr wünschenswert. Das ist die andere Seite. Die stoffliche Verwertung von Holz ist sehr, sehr wünschenswert. Die Verwendung von Holz bei der Erstellung von Häusern, von Möbeln, von diversen anderen Dingen, die eben stofflich sind und damit eben auch eine längere Bindung haben des Kohlenstoffes in diesen Produkten. Das ist sehr wünschenswert.
Rechnen Sie bei der neuen Waldstrategie mit Knackpunkten oder Streitpunkten unter den EU-Staaten?
Also die EU-Waldstrategie braucht ja als Grundlage die neue EU-Biodiversitätsstrategie. Und die EU-Biodiversitätsstrategie nimmt ja den Schutz der Primärwälder sehr ernst und auch der alten Wälder. Das heißt also, die Waldstrategie, die neue, sollte auf jeden Fall keine Mogelpackung werden, sondern eben erstmal diesen ganz strengen Schutz der für uns so wertvollen Wälder in Europa aufnehmen, als Grundlage nehmen, dann darauf die Nutzung der Wälder eben beschreiben. Aber eben auch ganz wichtig mit dieser energetischen Nutzung, dass die eben ganz klar adressiert wird als nicht klimaneutral. Ich denke, dass das für viele Länder doch schwer sein wird.
Frau Winter, vielleicht zum Abschluss die Frage, inwiefern kann ein Organ wie die EU-Kommission überhaupt politisch was für den Wald tun?
Also ich glaube, die EU-Kommission war noch nie so aktiv, den Wald gerade mitzugestalten. Wenn ich mir das angucke, es gibt eben erstmal diese wirklich sehr starke EU-Biodiversitätsstrategie, die ganz klar im Fokus hat, diese Primär- und Urwälder zu schützen. Und wenn es der EU gelingt, diese dann auch in eine konsequente Implementierung in den verschiedenen Ländern zu bekommen, dann ist wirklich viel erreicht. Es gibt aber eben auch, Natura 2000 ist in der EU angehängt. Das heißt, die besten noch vorhandenen Wälder in Natura 2000 Gebieten, das ganze Management von Natura 2000 Gebieten kann durch die Steuerung der EU verbessert werden. Darüber aber nochmal hinausgehend ist die EU gerade dabei, die Konsultation läuft für ein starkes Lieferkettengesetz gegen Entwaldung. Das heißt, auch hier hat die EU einen Hebel im Prozess gerade zu gucken, ob man die Entwaldung weltweit, aber natürlich auch in Europa, durch entwaldungsfreie Lieferketten einfach stärken kann. Und der letzte Punkt ist eben die von mir schon erwähnte Liste der nachhaltigen Maßnahmen, die sogenannte EU-Taxonomie. Auch die kann eben, wenn sie die Beschreibung wirklich auf die wirklich nachgewiesenen nachhaltigen Maßnahmen beschränkt und eben nicht diese Holzbiomasse für Energienutzung mit aufnimmt, ganz klar den Rahmen spannen für nachhaltiges Wirtschaften und damit auch Waldschutz in Europa.
Frau Winter, ich danke Ihnen für das Interview.
Ja, gerne.
Wenn der WWF den Einfluss von Politik lobt und besonders in welcher Form sich die EU-Kommission gerade um den Wald in Europa und in der Welt kümmert, dann macht mir das echt Hoffnung. Denn abgesehen vom Einfluss auf unser Klima und unsere Luftqualität hat der Wald für uns ja noch eine ganz andere Funktion. Einfach mal runterzukommen, genieße ich bei jedem Waldspaziergang. Deshalb müsste es einfach für jeden von uns eine Herzenssache sein, den Wald zu schützen. Und was mir dann noch Hoffnung macht, dass sich Waldschutz auch wirtschaftlich lohnt. Denn dann bekommt das Ganze ja immer noch eine andere Dynamik. Die EU-Kommission sieht die nachhaltige Bewirtschaftung von Waldflächen als grünen Wirtschaftszweig mit Zukunft, in dem zwischen 10 und 16 Millionen Arbeitsplätze weltweit geschaffen werden könnten. Jo, was ist mit euch? Seht ihr das ähnlich oder habt ihr andere Gedankengänge und Ansätze? Schreibt es mir in der Euronet Plus Community über Facebook oder Instagram, gerne auch als Sprachnachricht. Ich freue mich auf euch. Spätestens bis zur nächsten Folge hier. Ich sag tschüss.